Danke für nichts, der feministische Podcast über Care und Wirtschaft. Vom Konzeptwerk Neue Ökonomie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Danke für nichts, dem feministischen Podcast über Care und Wirtschaft vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Mein Name ist Chris und ich hoste zusammen mit Cleo Danke für nichts.
In dieser Folge sprechen wir mit Danu vom Feministischen Forum über queerfeministische Arbeit in Ostsachsen. Welche Räume und Angebote braucht und gibt es? Wie beeinflussen Krisen und herausfordernde Förderbedingungen die Arbeit vor Ort? Und wie hat sich das Verständnis darüber, welche Zielgruppen feministische Angebote erreichen, über die Jahre entwickelt?
Bevor wir in das Gespräch mit Danu starten, wollen wir euch noch ein paar Facts zur Situation und wichtiger Infrastruktur für feministische Arbeit in Görlitz geben. In Görlitz leben heute rund 55.000 Menschen. Damit ist die Einwohnerinnenzahl seit Auflösung der DDR deutlich zurückgegangen. 1979 hatte die Stadt etwa 81.000 EinwohnerInnen, 1989 noch rund 74.000. Die Stadt Görlitz liegt im Landkreis Görlitz, der insgesamt etwa 243.000 EinwohnerInnen umfasst. Neben Görlitz zählen Zittau und Weißwasser-Oberlausitz zu den bekanntesten Städten der Region. Die Stadt Görlitz bildet gemeinsam mit der polnischen Nachbarstadt Skorzelec eine grenzüberschreitende Doppelstadt. Das Feministische Forum ist nach eigener Einschätzung der einzige explizit queer-feministische Akteur im Landkreis.
Mit dokumentierten 292 Angriffen auf 456 Betroffene im Jahr 2025 bleibt rechte und rassistische Gewalt in Sachsen hoch. Doch feministische AkteurInnen in Görlitz halten dagegen und setzen sich für ein progressiv und sichtbar feministisches Klima in Ostsachsen ein. Zum Beispiel mit dem seit 2018 jährlich stattfindenden Festival Queer Area arbeiten AktivistInnen vom Feministischen Forum weiterhin daran, ein queer-feministisches Angebot in Ostsachsen zu schaffen und zu erhalten. Auch Rabrika e.V. schafft Gemeinschaftsräume, wie zum Beispiel das offene Treffen Internationales Frauencafé und ein Zentrum für Jugend und Soziokultur in Görlitz. Zum Projekt Frauenland, später mehr in der Vision. Mit welchen angebotenen Perspektiven das Feministische Forum ansetzt und welche Herausforderungen damit einhergehen, das erfahrt ihr jetzt im Interview mit Danu. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Danu, schön, dass du da bist.
Hi.
Wie bist du heute hier? Wie geht's dir?
Mein Tag ist auf jeden Fall turbulent gestartet und dann musste ich hier ganz schnell herflitzen aus Görlitz. Und genau, ich habe schon ein bisschen Care-Arbeit gemacht. Von unserem Community-Raum aufräumen, zu meiner Mama anrufen, weil sie krank ist. Und eine Freundin noch Geld vorbeigebracht, die gerade Support von uns braucht. Ja, und ansonsten freue ich mich aber hier zu sein.
Kannst du uns verraten, wo du aktiv bist, wo du dich gerade verortest? Auch entlang so einem Spektrum Care. Du hast gerade schon angesprochen, du hast ganz viel Care-Arbeit heute geleistet. Das hoffe ich, dass es dir damit gut ging. Stell dich gerne mal vor, wo verortest du dich gerade?
Genau, ich bin Danu, nutze gerade keine Pronomen. Ich lebe und arbeite in Görlitz. Und ich bin aktiv im Feministischen Forum Görlitz. Wir machen queer-feministische Bildungsarbeit, schaffen Empowerment-Räume. Wir versuchen, irgendwie eine Community aufrechtzuerhalten und Sichtbarkeit zu schaffen. Und sind gar nicht so care-zentriert in unseren Inhalten an sich. Es ist schon auch immer Thema. Ich würde aber sagen, wir machen relativ viel Care-Arbeit, die so anfällt, weil einfach viel Strukturen auch fehlen bei uns im ländlichen Raum, sag ich mal. Ich meine, Görlitz ist jetzt eine Stadt. Wir sind nicht ganz auf dem Land. Ja, wir sind bei einem Trägerverein, dem Spektrum Ost e.V. Da sind wir jetzt dieses Jahr quasi übergesiedelt. Wir hatten einen Trägerwechsel und haben mit anderen Leuten unseren eigenen Verein sozusagen gegründet. Und wir betreiben auch einen Raum in Görlitz, so eigentlich ziemlich zentral in der Innenstadt, so 5 Minuten zu Fuß vom Bahnhof. Und haben dort Räumlichkeiten, wo wir plenieren, wo Menschen den Raum nutzen können für, es gibt zum Beispiel eine Sprachgruppe. Es gibt verschiedene Kollektive, die dort auch ihre Mitgliederversammlung abhalten oder Treffen machen. Wir haben eine feministische Bibliothek, die öffentlich zugänglich ist. Wir machen 3-mal die Woche nachmittags den Raum auf. Leute können kommen, um sich zu Transitionsthemen auszutauschen. Wir haben so ein Open Space Queer, nennt man das. Und wir versuchen einfach eine Sichtbarkeit in der Stadt zu haben und feministische Themen, queere Themen irgendwie auf den Punkt zu bringen. Wir waren lange ein reiner Flinterraum und haben es dann irgendwann geöffnet, weil sich auch die Gruppenzusammensetzung geändert hat. Unser Fokus von unserem feministischen Wirken hat sich irgendwie auch über die Jahre einfach geändert. Und mittlerweile ist es an sich für All Gender offen, es sei denn, wir haben bestimmte Veranstaltungen, wo wir sagen, das ist jetzt nur für TIN-Personen, das ist nur für Flinter-Personen, benennen das aber dann auch.
Du hast jetzt schon ganz viel gesagt, was ihr gerade macht und das klingt voll spannend. Magst du vielleicht nochmal sagen, wie ihr entstanden seid und wie wir vielleicht das feministische Forum für Personen, die es nicht kennen, einordnen können?
Also entstanden ist das 2016, also schon 10 Jahre her, ganz schön lange. So lange bin ich jetzt noch nicht dabei, aber genau, die Menschen, die das damals gestartet haben, die kennen wir irgendwie, weil, ne, kleine Bubble. Und das hat angefangen mit Frauen, also im Endeffekt Cis-Frauen, die sich im Wohnzimmer getroffen haben, um sich über verschiedene Themen auszutauschen, auseinanderzusetzen. Es wurde viel gelesen, es wurde Biografiearbeit gemacht, es wurde sich irgendwie über Diskriminierungserfahrungen ausgetauscht. So haben sie so ein bisschen so den Fokus gesetzt, den es sonst eigentlich nirgendwo gab. Und auch so in der Soziokultur war so Thema Feminismus gar nicht so auf dem Schirm, auch an linken Orten nicht. Es hat sich dann irgendwie weiterentwickelt, dass sie quasi sich auch ausprobiert haben, zu schauen, wie können wir die Sachen, mit denen wir uns auseinandersetzen, die wir uns beibringen, wie können wir das auch irgendwie nach außen tragen und zugänglich machen. Dann haben sie irgendwie angefangen, selbst Workshops zu entwickeln und die zu machen. Und genau, an manchen Stellen auch bei so Veranstaltungen Görlitz irgendwie mal zu sagen, ey, das geht hier eigentlich so nicht, wie wäre es mal mit einem Awareness-Konzept oder so? Genau, also so Sachen irgendwie. Ja, und dann gab es so eine kleine Fusion zwischen feministischem Forum und eine Person, die total Lust hatte, eine Queer Area zu machen, auf einem kleinen Soziokulturfestival in Görlitz. Also das ist die Raprika. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da ist jedes Jahr mal so ein Festival. Und dort sollte so eine kleine Ecke sein mit einfach ein bisschen Infomaterial, eher so Flinter-Queer-DJs. Und dann war irgendwann klar, okay, das ist irgendwie ganz schön anstrengend, das alleine zu stemmen. Und dann wurde diese Person mit dem feministischen Forum vernetzt. Die hatten dann total Bock, das nächste Jahr mitzumachen bei der Queer Area. Und dann wurde es auch immer größer. Es gab einen kleinen Fördermittelantrag. Und ja, seitdem gab es so eine kleine Fusion dessen. Das ist auch sozusagen der Punkt, wo es sich anders weiterentwickelt hat, wo sozusagen so reine Cis-Frauen, die sich mit feministischen Themen auseinandersetzen, dann irgendwie einfach nochmal so eine andere Sichtweise auf so queer-feministische Ansätze reinbekommen haben und sich da einfach auch ganz anders wieder verortet haben. Und gesagt haben, hey, wir haben irgendwie Lust, alle, wir haben ja irgendwie dasselbe Ziel im Sinne von, wir wollen irgendwie eine Welt, wo Geschlechtlichkeit für Leute nicht die Rolle spielen muss, die sie gerade spielt, also so im Sinne von mit Diskriminierungserfahrungen einhergehen muss. Und wir haben irgendwie einfach Lust, da uns gegenseitig zu empowern und zu lernen. Wenn ich jetzt überlege, dieses Jahr gibt es nochmal eine kleine Version von der Queer Area, weil es jetzt gerade nicht so fördermitteltechnisch geht, aber bis letztes Jahr war es eigentlich ist es immer größer geworden, sag ich mal. Und dann war es so, 2021 gab es dann noch so eine Initiative von einer Person, die gesagt hat, lass uns doch mal gucken, dass wir einen Raum irgendwie eröffnen, dass es irgendwie eine mehr Sichtbarkeit gibt, dass Leute wirklich hinkommen können, dass sie sich vor Ort austauschen können, dass es nicht immer nur so einzelne Veranstaltungen mal im Jahr so gibt, sondern wirklich einen Raum, wo wir sichtbar sind, wo wir selber Workshops machen können, ohne darauf angewiesen zu sein, dass der Ort irgendwie cool und flinter- und queersensibel ist. Genau, und dann hat das tatsächlich 2021 geklappt und wir hatten so ein klein bisschen abseits in Görlitz so einen Raum und da waren wir bis letztes Jahr. Vor einem Jahr sind wir quasi umgezogen und jetzt sind wir so sehr mitten in der Stadt eigentlich.
Kann man euch finden, wenn man durch Görlitz läuft?
Auf jeden Fall. Ihr lauft quasi einfach nur vom Bahnhof die Straße runter Richtung Innenstadt und dann kommt man quasi in die Fußgängerzone und dann biegt man einfach links an der Ampel ab und dann sind wir da. Also schön. Ja, man sieht uns. Ja, und was ganz cool ist, wir sind halt eingebettet, deswegen haben wir uns auch für den Ort entschieden. Wir sind eingebettet zwischen zwei Hausprojekten, mit denen wir gut befreundet sind, die uns auch supporten und sind im Austausch mit Material oder auch mal Veranstaltungskram. Das ist für uns sozusagen ein bisschen so ein, wenn irgendwas ist, wissen wir, okay, da sind Leute um uns rum, die haben jetzt keinen feministischen oder queeren Fokus, aber die sind irgendwie am Start und haben Lust da, dass es uns gibt und den Raum gibt.
Du meinst, wenn sowas ist, im Sinne von, wenn Angriffe kommen oder auch wenn ihr Stress mit den Vermietern habt?
Wir haben halt riesige Schaufenster. Also wir haben so 4 große Schaufenster plus unsere Tür ist auch noch mit Glas. Und wir sind einfach sehr sichtbar und es ist auch wirklich ein nach außen sichtbar queerer Raum. Also mit Flaggen, die in den Fenstern hängen, mit Postern, so die Schöner Leben ohne Nazis oder so ein Kram nach außen präsentieren. Also es ist sehr ersichtlich. Viele Leute verstehen nicht so ganz, was das alles soll. Aber Pride-Flaggen werden Leute ja trotzdem erkennen. Das war schon eine bewusste Entscheidung zu sagen, wir möchten sichtbarer sein, aber wir wollen nichts riskieren. Ich glaube, wir hatten nicht ganz so viel Angst vor so Angriffen, weil uns einfach vorher auch noch nie irgendwie was in die Richtung passiert ist. Aber wir wussten halt auch, okay, wenn wir es öffnen und vor allem auch mehr für junge Queers öffnen wollen oder Menschen, die für die es halt schwieriger ist, auch sichtbar auf der Straße zu sein, dass das natürlich herausfordernd sein kann, in einen Raum zu kommen, der mitten in der Stadt und sehr sichtbar ist. Wir haben auch Vorhänge und so, wenn man Lust hat, kann man die auch zuziehen, aber letztendlich wissen Leute ja, dass du in diesen Raum gehst. So. Ich glaube, das war trotzdem eine sehr bewusste Entscheidung zu sagen, wir ziehen quasi auf die Ecke, wo wir wissen, wenn wir abends noch eine Veranstaltung haben und irgendwer kommt vorbei und macht Stress vor der Tür oder pöbelt uns an, dass wir genau wissen können, wo können wir hingehen und uns hinwenden.
Du hast gerade schon angesprochen, dass auch teilweise Herausforderungen mitbringen, so sichtbar zu sein. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, wie versucht ihr vielleicht auch Leute oder Zivilgesellschaft in Görlitz zu erreichen?
Genau, also Sichtbarkeit ist uns, glaube ich, am allerwichtigsten für die Menschen, die es betrifft, also dass sie einfach von uns wissen, weil es fängt schon an mit so STI-Beratung beim Gesundheitsamt. Selbst das ist irgendwie, man muss 3-mal Dinge umwälzen, bevor man das irgendwie rausfindet, wo man das jetzt machen kann. Das heißt einfach auch eine Sichtbarkeit, dass es einen Raum gibt und dass es einen Raum gibt, der sich klar positioniert von, wir erkennen an, dass es mehr als 2 Geschlechter gibt, wir erkennen eine Vielfalt von Sexualitäten an, wir sind solidarisch Flinter-Personen gegenüber und so. Erstmal wollen wir den Menschen, die es betrifft, sozusagen signalisieren, ihr könnt hier herkommen und ihr müsst auch erstmal nichts erklären, aber ihr könnt hier auch Dinge machen und erwirken oder euch vernetzen. Und das andere ist so ein bisschen, also in die Zivilgesellschaft, wir stehen nicht mit einem Stand irgendwo mitten in der Stadt bei einem Stadtfest oder so, wo wir nicht wissen, okay, wie sind Leute gerade drauf, das nicht. Was wir machen, sind manchmal, werden wir so angefragt von Soziokultur, hey, wir machen gerade das und das Fest, habt ihr Lust, irgendwie vorbeizukommen? Keine Ahnung, irgendwie ein Straßenfest oder Demokratiefest oder was auch immer so. Da, bei solchen Dingen, da sind wir auch präsent, da gehen wir auch hin und nehmen unsere Angebote mit und Flyer und meistens auch unsere feministische Bibliothek, zumindest ein bisschen davon. Genau, aber ansonsten gehen wir da gar nicht so sehr in die Zivilgesellschaft. Wir arbeiten mit den Gleichstellungsbeauftragten zusammen. Also vor allem, wir haben eine richtig coole Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis Görlitz. Die kommt auch immer zu unseren queeren Netzwerktreffen. Da haben wir sozusagen verschiedene AkteurInnen, die, also sie sind nicht alle queer sind oder so und sich auch nicht unbedingt mit diesen Themenbereichen tief beschäftigen, aber die halt sagen, wir möchten es mit auf dem Schirm haben und wir möchten gucken, wie können wir das in den Institutionen irgendwie auch so ein bisschen, kommt immer drauf an, wer das ist, aber wie können wir da auch mit reinwirken in dem Arbeitsfeld, wo ich unterwegs bin. Die Gleichstellungsbeauftragte von der Stadt Zittau ist auf jeden Fall auch mit dabei. Und genau, jetzt gerade gibt es endlich mal wieder nach 1,5 Jahren eine Gleichstellungsbeauftragte für die Stadt Görlitz. Die wurde nämlich politisch boykottiert vom Stadtrat, ein Teil vom Stadtrat. Ja, mit der werden wir jetzt auf jeden Fall auch nochmal Kontakt aufnehmen, weil man muss schon irgendwie sehr im direkten Kontakt mit den Leuten sein, weil von alleine haben die Leute das oft nicht auf dem Schirm. Viele sind aber super offen. Gerade was Gleichstellung angeht, ist es natürlich gerade das Problem in Sachsen, ne? Soll eh irgendwie abgeschafft werden, am liebsten ab nächstem Jahr sozusagen. Und die haben da sehr viel zu kämpfen und versuchen natürlich Sachen mit irgendwie auf dem Schirm zu haben, aber bei denen brennt es auch gerade an allen möglichen Ecken. Da hat sich eigentlich mit vielen einfach eine richtig gute Zusammenarbeit ergeben, zumindest im Sinne von, sie fragen auch nach, wo kann man euch unterstützen? Wir haben jetzt sowas aufgebaut von einem Informations-Pad, wo erstmal alles drinsteht, wo können Menschen, die zum Beispiel Anlaufstellen brauchen oder die eine Transition brauchen, wo gibt es irgendwie Sachen, die quasi in ihrem Prozess in der Transition sind, wo können die sich irgendwie hinwenden, um safe zu sein, weil es oft gar nicht so ersichtlich ist, aber es gibt Stellen. Die fragen halt oft, okay, was braucht ihr denn und wo können wir ein bisschen strukturell auch unterstützen? Und das ist eigentlich echt cool. Ja, und dann kommt es immer so ein bisschen auf die Stellen drauf an. Wir merken halt auch, wir haben halt echt gar keinen Bock, uns wund zu kämpfen an Stellen, wo das irgendwie auch nicht gewünscht ist und dafür machen die allermeisten von uns das halt auch ehrenamtlich und neben noch alles, was so Lohnarbeit angeht. Und wenn Leute vorbeikommen, wir haben ja Öffnungszeiten und wollen irgendwas wissen, das passiert auch ganz oft tatsächlich, dass sie sagen, oh, ein schöner bunter Raum, was ist denn hier los? Und dann kommt man eben so ins Gespräch. da sind wir eigentlich auch immer offen. Ne? Also wenn Leute da Lust drauf haben und entspannt sind und zuhören wollen oder sich austauschen wollen, voll gerne.
Wie organisiert ihr euch? Was macht ihr konkret? Und du hast auch von einem Prägerverein erzählt. Und vielleicht magst du da so ein bisschen so die Struktur nochmal verbildlichen.
Eigentlich schon seit Jahren treffen wir uns so, ich sag mal, alle 2 Wochen zum Plenum. Die letzten Jahre war einfach sehr, sehr viel Orga und Struktur auch. Mittlerweile gehen wir wieder mehr in so Inhalte, weil diese ganze Strukturarbeit so ein bisschen ausgelagert wird auf den Verein. Und wir sind so ein lockerer Zusammenschluss von Flinters und Queers, die einfach Lust haben, Veranstaltungen vor Ort zu machen oder auch an anderen Orten in Görlitz. Wir machen jetzt dieses Jahr so 7 Veranstaltungen, glaube ich, insgesamt. Davor die Jahre waren es immer ein bisschen mehr. Und gleichzeitig machen wir noch so regelmäßige Angebote. Wir wollen jetzt nochmal einen Lesekreis und so einen Community-Chill-Abend, irgendwie so ein bisschen niedrigschwelligere Sachen machen, die wir auch ohne Geld machen können, weil wir jetzt auch die ganze Zeit nicht wussten, ob wir Geld kriegen. Und dann im Sommer, im August, ist dann immer noch die Queer Area, dieses Jahr ein bisschen abgespeckt. Genau, und dazu treffen wir uns und das ist sozusagen das Kollektiv erstmal. Und damit wir aber Fördergelder beantragen können, brauchen wir ja irgendeine Rechtsform. Und dieses Kollektiv, aus dem das alles entstanden ist, die hatte eben keine Rechtsform. Und wir waren lange bei einem anderen Trägerverein. Das war das örtliche kleine Kino sozusagen, die uns dort mit aufgenommen haben. Und genau, letztes Jahr hat sich das auch so Personalwechsel und Schnittmengen, die es irgendwie nicht mehr gab, hat sich die Entscheidung ergeben, dass wir dort eben weggehen und einen eigenen Trägerverein gründen. Alles entspannt, wir sind nicht verstritten oder so. Und jetzt sind wir beim Spektrum Ost e.V. Das ist ein Verein, der sich aus letztes Jahr einer Orga-Gruppe, die den CSD in Görlitz mit organisieren wollte. Da gab es einen kleinen Bruch und die haben den dann nicht organisiert tatsächlich und haben aber gesagt, wir wollen irgendwie einen anderen Raum haben, um uns weiter zu vernetzen, um Aktionen zu machen, um nächstes Jahr vielleicht eine kleine Pride zu machen. Die haben sich zusammengefunden und dann dachten wir, das passt ja wieder gut. Wir könnten uns zusammentun und es gibt ein paar mehr Menschen, die den Verein gründen und quasi das feministische Forum und den Raum, den es ja schon gab, damit integrieren sozusagen. Und dann haben wir letztes Jahr im Sommer diesen Verein gegründet und Förderanträge gestellt. Jetzt gibt es sozusagen endlich auch den Bescheid, dass es weitergeht. Und wir können jetzt den Raum halten und gestalten und uns gegenseitig quasi so unterstützen. Was wir halt anbieten, ist ja eine Raumnutzung, eine kostenfreie. Also Leute können bei uns anfragen. Und wir haben eine ältere Dame, die irgendwann mal angefragt hat, ob sie auf unserer 8. März-Demo mal was sagen kann. Und die aber auch so irgendwie auf einmal aufgetaucht ist und viel in Görlitz gemacht hat. Die macht sehr, sehr viel Vernetzung von Kaffee, Klatsch zu Zeitung schreiben und so. Und die hat irgendwann mal gefragt, ob sie 2-mal die Woche eine Sprachgruppe sozusagen leiten kann bei uns im Raum, weil sie Kontakt mit geflüchteten Frauen hatte, die sozusagen ihre Deutschkurse bezahlt bekommen haben und dann wieder nicht. Und alles war irgendwie kompliziert und sonst irgendwie super wenig Kontakt zu deutschsprachigen Menschen hatten. Die treffen sich seit 2 Jahren, jeden Montag, jeden Freitag bei uns. Und so können wir Zugänge schaffen im Sinne, dass Leute Räume nutzen können for free. Und genau, Material können sie auch von uns nutzen, ist alles gar kein Problem. Ich glaube, alles, was so Sprachnutzung angeht, wäre mega schön, wenn man es ein bisschen mehr auch auf diese Grenzstadt beziehen könnte. Das macht ja so ein bisschen der CSD in Görlitz, also oder die versuchen es zumindest, das so beides mitzudenken. Inwiefern das jetzt klappt und inwiefern da alles zweisprachig ist, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt.
Schön, dass Leute euer Angebot, den Raum zu nutzen, wahrnehmen und Sprachangebote schaffen und dadurch entstehen ja auch Kontaktschnittstellen zwischen Personen, die vielleicht sich sonst nicht begegnen würden. Ihr seid das einzige queer-feministische Kollektiv östlich von Dresden und ihr seid ja in Görlitz und wir haben uns gefragt, ob es da irgendwelche Herausforderungen damit gibt, auch wenn es darum geht, Personen zu erreichen, die nicht in Görlitz sind, ob ihr Leute anspricht, die vielleicht auch auf dem Land mehr based sind, genau, wie ihr damit umgeht, diese einzige oder diese Schnittstellenrolle auch auszufüllen.
Durch so verschiedene Kontakte und auch so Veranstaltungen, die wir machen und dadurch, dass es ja Instagram gibt und Leute online auch an Informationen unserer Veranstaltungen kommen können, haben wir da schon auch Richtung, also wirklich mehr ländlicher Raum außerhalb von einer Stadt wie Görlitz, Zittau, Weißwasser oder so. Wir wissen einfach, wir kennen Menschen, die queer, die trans auf dem Land und auch geoutet leben sozusagen. Und wir selbst versuchen schon auch, wenn wir so eingeladen werden zu irgendwie so kleineren Festivals, die auf dem Land sind, da einfach auch hinzugehen und zu sagen, hey komm, wir geben mal unsere Infos raus oder so. Wir machen einen kleinen Stand. Wir werden auch manchmal angefragt, ob wir nicht irgendwie noch einen kleinen Workshop irgendwem organisieren können oder so. Genau, und das machen wir einfach und versuchen da irgendwie dran zu bleiben. So eine ganz aktive, wir gehen jetzt in den ländlichen Raum, wir, weiß nicht, wirken vor Ort bei irgendwelchen Sportvereinen oder sowas, ne? Das machen wir tatsächlich nicht, ist aber auch eher eine Kapazitätenfrage. Es ist ja so, wir haben schon auch Kontakte zu Menschen, die so punktuell Sachen machen, so wie ne, CSD in Zittau, in Weißwasser gab es glaube ich auch mal einen, ich weiß nicht, wie das jetzt dieses Jahr ist, aber da gibt es ja schon irgendwie auch immer Schnittpunkte, Schnittstellen, Überschneidungen. Genau, es gibt einfach kein Kollektiv, was sich auch so sehr klar queerfeministisch positioniert. Genau, manchmal fühlt es sich sehr revolutionär an, das in Görlitz zu machen und manchmal fühlt es sich an wie, okay, es ist irgendwie einfach anstrengend auch, diesen Raum zu halten. Und vor allem habe ich manchmal das Gefühl, dass wir gar nicht so sehr in die Tiefe von Themen gehen können, sondern sehr breit wirken müssen, wirken können, ich weiß auch nicht. Von wir die Menschen, die auf der Straße zu uns kommen und sagen, ah, was ist denn das hier, müssen wir Dinge erklären, zu jungen Queers einen Raum eröffnen, wo sie sich austauschen können, zu irgendwie auch eine Art von Ansprechstelle für Cis-Frauen zu sein oder auch teilweise für Menschen, die irgendwie partnerschaftliche Gewalt erfahren, zu geflüchtete Frauen, die irgendwie da sind, also das ist so sehr breit, was wir irgendwie auch machen. Aber auf der anderen Seite, in Anführungsstrichen, gibt es nicht so viele von uns. Es ist irgendwie auf der einen Seite voll schön, so eine große Vernetzung auch machen zu können, weil wir von irgendwie älteren Damen, über 70 sind und so alte Feministinnen sind, zu so ganz junge, jugendliche Queers, die irgendwie da zusammenkommen, ist es schon auch, also finde ich das sehr besonders. Wir haben ein gewisses Standing zu sagen, hey, wir sind queerfeministisch und dafür stehen wir, zu, okay, wir können aber auch andere Leute supporten, und die uns ja vielleicht auch und da irgendwie ein bisschen breitere Netzwerke machen.
Dana, du hast jetzt gerade schon auch eine Sache so angeschnitten, die mich auch interessiert hätte, nämlich die Frage nach Generation. Weil ich persönlich aus der eigenen feministischen Arbeit es oft nicht so leicht finde, wie man es schafft, über verschiedene Altersgruppen hinweg aktiv zu sein. Und ich habe mich gefragt, genau, gibt es bei euch irgendwie so Muster? Du meinst es gerade schon von 70 bis zu Teenager. Gibt es verschiedene Aktive oder sind es eher die Leute, die den Raum nutzen? Also kannst du das nochmal ein bisschen erklären oder auch sagen, was daran schwer oder schön ist.
Diese Altersspanne bezieht sich tatsächlich gerade eher auf so Nutzende. Ich glaube, so fördertechnisch ist halt alles über 18. Genau, die Leute nutzen diesen Raum und mittlerweile ist es aber auch so, dass die Altersspanne, wo Leute aktiv sind, ist ein bisschen größer geworden. Hauptsächlich die Leute sind so irgendwie zwischen 20 und 35. Das sind schon so eher die Leute, die so sehr viele Kernaufgaben übernehmen und sich sehr für diesen Raum auch verantwortlich fühlen. Und mittlerweile gibt es aber auch Menschen, die diesen Raum sozusagen angenommen haben, als das ist ein Raum, den ich nutzen kann und deshalb auch ein Raum, um den ich mich kümmere irgendwie. Auch wenn es jetzt nicht bedeutet, dass sie so eine Kernorga-Arbeit sozusagen machen. Und wie so ein generationenübergreifendes Aktivsein im Aktivismus sozusagen passieren kann. Wir sind offen dafür, dass Leute zu uns kommen und sagen, wir wollen irgendwie mit euch was machen. Aber es ist weniger ein, wir gehen da sehr aktiv rein. Was wir jetzt gerade natürlich versuchen ist, das ist jetzt auch schon 10 Jahre alt, das Projekt. Und Menschen, die zum Beispiel sehr lange aktiv waren und aber jetzt gehen, denen ist zum Beispiel wichtig, dass es da eine Übergabe gibt und einen Wissenstransfer. Und das ist auch das, was wir zum Beispiel mit dem Trägerwechsel gemacht haben, weil da sehr, sehr viel Wissen auf 1 bis 2 Personen war. Und diese Person gesagt hat, okay, ich werde irgendwie wegziehen. Was machen wir jetzt damit? Und das war jetzt tatsächlich so ein 2 Jahre langer Prozess. Und das hat natürlich, das muss jede Person für sich selber entscheiden. Aber diese Person hat eben entschieden, ne, ich werde jetzt langfristig eben da was ändern und ich möchte, dass dieses Wissen natürlich weitergeht. Und auch wir im Kollektiv haben immer wieder an Punkten gemerkt, ah, guck mal, da wissen wir nicht genau Bescheid, da wissen wir nicht genau Bescheid. Und das führt natürlich auch dazu, dass Menschen, die neu einsteigen oder Menschen, die nicht so viel Wissen haben um diese Strukturen, dass die davon natürlich so ein bisschen ausgeschlossen sind, da selbst aktiv zu werden und selbst reinzugehen und das Projekt weiterzugestalten und Dinge dort zu machen. Genau, und deswegen haben wir einfach, glaube ich, auch viele verschiedene Angebote, wo Leute kommen können. Sei es das Kollektivplenum, wo es eher darum geht, mal zu gucken, was für Veranstaltungen machen wir. Dann den Verein jetzt, den man aktiv mitgestalten kann, wo auch so ein bisschen natürlich mehr der Weg geebnet wird, wie wird es in den nächsten Jahren weitergehen, wofür wollen wir irgendwie auch groß stehen oder nicht. Und niedrigschwellige Angebote, wo Leute einfach mit den Themen, die wir haben, sozusagen in Kontakt kommen können. Und da versuchen wir eigentlich stetig dran zu bleiben, Man muss dazu sagen, die Leute, die sehr aktiv sind in Görlitz, sind auch in allen möglichen anderen Dingen noch aktiv. Auch da ist es, glaube ich, wieder eine Kapazitätenfrage. Genau, aber wir versuchen das schon. Wir haben jetzt auch wirklich einfach so technische Dinge, wie mal eine ordentliche Nextcloud einrichten, sodass Dinge verschriftlicht werden können und Menschen darauf langfristig zugreifen können. Da sind wir eigentlich gerade dabei, so eine gute Hintergrundstruktur zu bauen, um Wissen weitergeben zu können.
Ich fand gerade spannend zu hören, dass du auch meintest, in Görlitz ist ja auch so, dann sind Leute hier aktiv bei euch und dann aber auch woanders. Oder dann sind es immer so die gleichen 10 Leute gefühlt. Das haben wir jetzt im Gespräch mit Lips und Betts aus Torgau, finde ich auch so ein bisschen, oder ich habe das Gefühl, das habe ich auch schon so mitbekommen. Also ist ja häufiger in kleineren Städten so. Ich frage mich dann so, wie schafft ihr es denn dann noch neue Leute? Also habt ihr so eine aktive Organizing-Strategie? Oder du meinst eigentlich schon ein bisschen so, ihr habt keine Kapazitäten dafür. Ist es irgendwie so Thema bei euch eigentlich, wie mehr Leute in diese Kernaufgaben konkret auch reinholen? Das klang jetzt irgendwie eher so, Leute kommen, vielleicht haben sie Bock, vielleicht machen sie mit.
Was wir eigentlich jetzt jedes Jahr gemacht haben, ist in die Hochschule zum Beispiel zu gehen. Da gibt es so ein Format, wo die Erstis dann immer, da wird so Soziokultur vorgestellt. Da gehen wir immer hin. Wir sprechen auch sehr gezielt einzelne Personen an, wo wir merken, die könnten vielleicht Interesse haben. Und was natürlich so ein bisschen auch gut ist, zum so in die Richtung Netzwerken, wirklich auch Leute anzusprechen, die zum Beispiel Musik machen, die selber irgendwelchen Kreativkram machen und zu fragen, hey, hast du nicht einfach Lust, bei uns was anzubieten? Und da eher so in so, nicht so ein, du musst jetzt, komm jetzt in das Orga-Plenum und wir sprechen über ganz viele Struktursachen, sondern hast du Lust, was anzubieten, was dauerhaft sein kann? Dadurch ist mal wieder der Lesekreis angekurbelt worden, weil eine Person total Bock drauf hat und aber nicht wusste, wie genau das zu starten ist. Und ich war so, ja komm, lass das machen. Wir machen jetzt den ersten Termin, dann lesen wir einfach und dann gucken wir mal, was passiert. Und das rollt jetzt irgendwie an und eher in so Formate wirklich die Leute reinzuholen, wo sie irgendwie langfristig Spaß dran haben, wo es nicht die ganze Zeit nur so ein bisschen sich zermürben ist, sondern ja, einfach wirklich vielleicht mal eine Party zusammen organisieren. Auch zu gucken, was gibt es vielleicht gerade schon für Sachen, wie es gibt immer so eine kleine Crew an Leuten, die so eine Mahnkundgebung für einen Eiderhobbit machen, also internationaler Tag gegen Homophobie, Bi- und Transphobie. Da sind wir zum Beispiel sehr aktiv rausgegangen zu sagen, hey, wie können wir euch da supporten? Was braucht es? Und kennt ihr noch mehr Leute, die Lust haben oder so? Also, dass wir da immer zu diesen Gelegenheiten auch, wo Menschen schon in einem, wir haben Lust, was zu machen, da dann wirklich hinterher zu sein und zu supporten und zu sagen, okay, guck mal, wir haben Technik, wir haben Drucker, wir haben Bücher, wir haben, weiß ich nicht, Bastelmaterial, wir haben Banner, Kram, wir haben alles Mögliche, wir haben Zelte, was braucht ihr, um das möglich zu machen? Da könnten wir noch ein bisschen besser sein, zum Beispiel das auch nochmal, vielleicht auch nochmal ein bisschen bewerben von, hey, wer hat Lust, was zu machen? Gibt es irgendwelche Ideen? Wir haben das und das Material. Sowas könnten wir auf jeden Fall noch ein bisschen aktiver machen. Und auch da zu schauen, wo gibt es Leute, die einfach offen sind, die jetzt nicht zu queer-feministischen Themen an sich arbeiten, aber die vielleicht Interesse hätten, da mal eine Kooperation zuzumachen oder so, ne?
Ja, ich finde, das klingt nach einer total niedrigschwelligen und schönen Art und Weise, MitstreiterInnen zu gewinnen, aber auch als feministische Bewegung zu wachsen und feministischer Ort und Raum. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, welches politische Klima ihr in Görlitz auch vorfindet und wie das auch eure Arbeit beeinflusst und auch die Frage, wie ihr wachsen könnt.
Ich glaube, das ist so ein generelles Kleinstadtthema. So, es gibt nicht so viele Menschen, die sich mit diesen Themen aktiv beschäftigen und auch bereit sind, da aktiv dran zu bleiben. Es gibt viele Menschen, die einfach auch weggehen, vor allem auch viele junge Menschen oder Menschen, die zum Studieren kommen. Das sind oft Menschen, die auch irgendwie Zeit haben, sich da sehr aktiv drum zu kümmern. So zwischen, ich sag mal, so 35 und 65 ist dann eine sehr große Lücke und dann gibt es wieder irgendwie ältere Damen tatsächlich, die irgendwie uns ansprechend finden und total Lust haben, bei uns zu wirken. Genau, also insgesamt dadurch, dass es einfach weniger Menschen, weniger Auswahl gibt, ist es, glaube ich, einfach auch ein bisschen schwieriger, da dran zu bleiben. Und politisches Klima wirkt da natürlich mit da rein. Zum einen ist es, glaube ich, dieses ewige, man muss immer wieder Sachen von neu verteidigen. Allein schon sowas wie, dass so ein Posten von einer Gleichstellungsbeauftragten in Görlitz irgendwie 1,5 Jahre nicht besetzt war, mit der man vielleicht hätte arbeiten können, so auf Stadtebene. Dann natürlich aber auch was viel mehr Sichtbarkeit von jungen Nazis, ganz einfach gesagt, die sehr präsent sind und die ein Auftreten haben, was einschüchternd ist. Ich meine, verbale und auch körperliche Attacken, die gibt es eben, vor allem auch gegen queere Personen. Und dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, wenn wir jetzt mal irgendwas machen, was auf eine Art und Weise progressiver ist, dann sind wir uns nicht genau sicher, ob das verteidigt wird von so Zivilgesellschaft oder nicht. Und das macht einfach was mit deinem Sicherheitsgefühl. Und das macht natürlich auch einfach was mit der Art und Weise, wie motiviert du bleibst, an Sachen dran zu bleiben und nach außen zu wirken. Oder ob du sagst, so okay, wir versuchen einfach so viel wie möglich Community-Arbeit zu machen und füreinander da zu sein. Oder wir gehen halt mehr raus oder nicht. Da sind wir schon auch mittlerweile in der Auswahl natürlich, an welchen Orten sind wir sehr sichtbar und laut und aktiv und wo nicht. Allein schon eine Anerkennung dafür, dass es mehr als zwei Geschlechtlichkeiten zum Beispiel gibt, ist manchmal einfach schwierig und auch anstrengend, immer wieder darzulegen und immer wieder zu verteidigen. Aber das geht wahrscheinlich auch einfach den meisten Leuten so.
Du hast auch immer was gesagt am Anfang mit, es ist immer gewachsen und jetzt dieses Jahr muss es zum ersten Mal kleiner sein. Ich habe mich da schon nochmal gefragt, ob ihr das da auch voll spürt, wie so politisch rechter werden das Klima auch so Auswirkungen hat auf Geld und Ressourcen.
Genau, also das hat auf jeden Fall Auswirkungen. Ich glaube, es ist eher vielleicht nicht spezifisch Ostsachsen geschuldet, sondern eigentlich jedes Jahr oder auch jetzt schon denke ich so, naja, wahrscheinlich wird es das alles so nächstes Jahr nicht mehr geben. Wir haben aber auch dadurch, dass wir da so umdenken müssen, haben wir genau sowas wie die Queer Area wird so groß nicht mehr geben wie letztes Jahr. Ich weiß nicht, was noch kommen wird nächstes Jahr, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass wir das wieder so groß aufziehen wie letztes Jahr.
Vielleicht die Frage dahingehend, wie ihr Unterstützung erfahren könnt oder was ihr eigentlich bräuchtet, um irgendwie auch stabiler in eurem Angebot zu sein und in eurer politischen Arbeit.
Sowas wie vor Ort Strukturen, die für queere Personen im medizinischen Sektor, im irgendwie psychosozialen Sektor, alles was sozusagen eigentlich ja auch eine Pflichtaufgabe ist, von Institutionen zu stellen, dass das vielleicht einfach mehr gefördert wird, sichtbarer ist und wirklich unterstützt wird, sodass wir auch vielleicht einfach weniger so in Anführungsstrichen so emotionale Care-Arbeit für Menschen machen müssen oder Leute begleiten müssen, um irgendwo die medizinische Versorgung zu bekommen, die sie brauchen oder so. Und das ist, glaube ich, ein sehr großer Bereich. Und dass wir ja eigentlich sind wir ja keine Beratungsstelle. Wir machen aber ja schlussendlich Verweisberatung, weil wir der einzige ansprechbare Raum dort sind. Also klar, ne, es gibt noch so ländliche Umlandberatungen vom Gerede e.V. und kommen auch manchmal zu uns und so, wenn es da Bedarf gibt. Aber wenn Leute sich einfach mal nur informieren wollen, dann können sie halt bei uns reinkommen und sich Infomaterial mitnehmen. Allein sowas gibt es ja irgendwie schon nicht. Ich glaube, von Zivilgesellschaft vor Ort wünsche ich mir auf jeden Fall eine ungeteilte Solidarität dafür, dass es uns gibt und geben darf und soll. Selbst in so einer erweiterten queeren Bubble sind wir Angriffe von anderen queeren Menschen sozusagen. Also das, was wir machen, ist für andere queere Menschen irgendwie zu laut, zu bunt, zu queer. Ne? Mhm. Also Beispiel so aus der schwul-lesbischen Szene, die irgendwie noch aus einer anderen Sozialisation politisch irgendwie auch kommen oder in einer anderen Zeit irgendwie noch sowas erlebt haben, ist zum Beispiel auch sehr viel Transfeindlichkeit mit dabei. Und wir wurden auch schon öffentlich auf einem Insider-Blog auf einer Webseite, der sehr bekannt ist und auch für so einen Ehrenamtspreis ausgezeichnet wurde, wurden unsere Aussagen verdreht und es wurde gesagt, dass niemand versteht, warum es diesen Ort eigentlich gibt und genau, dass letztendlich Transmenschen verwirrt sind. Deswegen sind sie Transmenschen. Und genau, ich glaube, da merke ich so, klar wünsche ich mir, dass die Leute einfach mal zu uns kommen und fragen, anstatt irgendwie über uns zu reden und vielleicht auch mal annehmen, dass es andere Sichtweisen gibt, so wie wir das letztendlich ja auch mit, wenn jetzt junge Leute zu uns kommen, sagen, warum macht ihr das so hier im Raum? Da denkt ihr aber nicht so gut über uns nach oder so. Wow, okay, danke für deine Rückmeldung. Lass uns doch mal gucken, was wir da machen können. Ich glaube, ja. Deswegen bin ich da so, was Zivilgesellschaft angeht, sehr zwiegespalten, weil zum einen gibt es wirklich tolle Menschen, die auch Lust haben, uns zu unterstützen. Die Omas gegen Rechts, weiß nicht, die waren auch schon mit dabei und sind irgendwie vorne und sind so, ja toll, dass es euch gibt und wir wollen euch so supporten oder so. Ja, und von Menschen von außerhalb, von Görlitz, sag ich mal, aus, sagen wir, größeren Städten, ja, kommt einfach vorbei, wenn wir größere Aktionen machen oder auch mal so. Wer kam schnell kurze Wege und können euch Schlafplätze vermitteln. Wenn ihr irgendein cooles Angebot habt und mal Lust habt, bei uns was anzubieten, tut das. Ja, und ansonsten fragt einfach nach, worauf wir Lust haben, was wir vielleicht gerade brauchen können Und seit da, ich glaube, das ist super schön, wenn Leute kommen zu so Veranstaltungen. Schön, wenn wir dann alle da sind, aber ihr fahrt dann ja auch wieder. Das heißt, was passiert mit den Aktionen, die man vor Ort macht? Was ist dann für die Menschen, die dort immer leben? Und da ein bisschen Bewusstsein für mitzubringen. Und auch vielleicht sowas wie, naja, so Austauscharbeit. Ich sag mal, von Großstadt zu so einer eher Kleinstadt wie uns. Und dann wir natürlich als kleine Stadt in den ländlichen Raum. Wir merken ja, das ist voll schwierig, irgendwie da Netzwerke aufrechtzuerhalten. Aber wir freuen uns halt, wenn Leute auf uns zukommen und sagen so, hey, wie sieht's denn aus? Wollen wir mal ein Netzwerktreffen organisieren oder wollen wir mal irgendwie einen nicen Austausch machen oder wollt ihr mal zu uns kommen? Ich glaube, sowas ist schön und stärkt ja letztendlich auch so einen überregionalen, wir können zusammen was bewirken, Modus.
Ja, weil du es gerade meintest mit den Herausforderungen und auch der unbezahlten Immo-Arbeit, sowohl zivilgesellschaftlich, aber jetzt auch vielleicht auf so einer Förderebene. Das sind ja auch so Prozesse oder Arbeitsprozesse, die parallel laufen zu dem, was man ohnehin schon tun muss. Und da wäre meine Frage, was vielleicht eure Vision ist, wie das anders laufen könnte, dass ihr vielleicht mehr Energie habt, um in Görlitz reinzuwirken.
Ich hätte auf jeden Fall sehr viel mehr Energie. Egal für was, aber genau, ich stelle mir so vor, dass wir irgendwie so einen Community-Care-Ort schaffen könnten, wo wir da sind, weil es schön ist, uns umeinander zu sorgen. Und ich stelle mir so vor, dass umso weniger wir sozusagen strukturell im Hintergrund die ganze Zeit machen müssen, um überhaupt einen Raum aufrechtzuerhalten und sozusagen schöne Veranstaltungen zu machen. Ich stelle mir vor, wir können einfach viel mehr in den Inhalt gehen. Wir können einfach einen Raum eröffnen, wo Leute hinkommen und von ihren guten Erfahrungen zum Beispiel in ihrer Transition erzählen, weil die medizinische Versorgung irgendwie entspannt ist und ÄrztInnen irgendwie mehr Bewusstsein haben und dass wir einfach so ein bisschen mehr wirklich in den, wie können wir weitergehen, wie können wir vielleicht unser Miteinander schöner gestalten, wo sind so ein bisschen unsere blinde Flecken und wo können wir noch mehr wirken, dass wir zusammenkommen aus verschiedensten Richtungen, vielleicht auch Menschen mit verschiedensten Diskriminierungserfahrungen. Aber das spielt ja auch wieder ein bisschen zusammen, ne? Ist ja ein kleiner Kreislauf oder naja, ein kleiner Teufelskreis, sag ich mal. Umso mehr strukturell fehlt, desto mehr Arbeit müssen wir da reinstecken, dass wir gut füreinander sorgen und umso weniger haben wir wieder, um wirklich zu schauen, wie gehen wir weiter, ne? Oder wie können wir es uns noch schöner miteinander machen.
Wir stellen Leuten zum Abschluss eine ähnliche bzw. gleiche Frage. Wenn wir uns in einer Welt wieder treffen würden, in der Care-Arbeit anders organisiert wird und es kein Patriarchat, Rassismus und Queerfeindlichkeit gibt, was würdest du tun? Wie würde dein Alltag aussehen?
Ich würde auf jeden Fall immer richtig geiles Essen essen. Ich liebe Essen und ich liebe es auch, wenn Menschen das gemeinschaftlich organisieren. Es gäbe natürlich trotzdem immer noch unseren Community-Raum und es gäbe uns im Raum Menschen, die einfach Zeit hätten zu kochen und irgendwie miteinander zu sein. Genau, alle meine Friends bräuchten keine Therapie oder hätten die Therapieplätze, die sie bräuchten und würden quasi davon erzählen, wie es ihnen geht. Genau, ohne dass wir so viel Care-Arbeit füreinander machen müssen emotional, dass es irgendwie auch die Freundschaft belastet. Genau, ich würde total gerne mit Leuten mehr raus in die Natur gehen und ihnen ganz viele Dinge darüber erzählen, weil das ist eigentlich meine große Leidenschaft und würde schauen, wie können wir irgendwie dafür sorgen, dass wir uns auch um Natur kümmern. Weil das einfach auch voll die wichtige Care ist. Ich würde meine alten Freundinnen, die alle so Ü60 sind, denen würde es auch gut gehen. Die wären nicht alleine. Wir könnten quasi Veranstaltungen machen, wo wir irgendwie zusammen sind. Wir hätten auf jeden Fall auch barrierefreie Zugänge zu unserem Raum. Das haben wir nämlich gerade nicht. Und irgendwie, dass Menschen einfach vorbeikommen können, mehr Zeit haben. Vielleicht auch Dinge, über die sie sich streiten wollen, auch wirklich Zeit haben, um darüber zu streiten, um nicht irgendwie auseinanderzugehen mit, ja, die sind jetzt so und die sind jetzt so und dann ist man in so große Lager, sondern wir können irgendwie mehr in einen streitigen Austausch gehen vielleicht. Und das wäre sozusagen abgedeckt in einer Welt, wo sich um unsere Grundbedürfnisse irgendwie, was Essen, Wohnen, Medizin, genau, was das irgendwie angeht, dass wir einfach das Gefühl haben, wir können da gut leben und uns dann treffen und darüber streiten, was wir besser machen können.
Wie wir bereits jetzt in dieser Staffel lernen konnten, für feministische Bewegung und Praxis braucht es neben vielen anderen Dingen vor allem Begegnungsräume, in denen Organisierung, aber auch informeller Austausch regelmäßig stattfinden können. Einen solchen Raum organisiert mit dem Internationalen Frauencafé das Projekt Frauenland in Görlitz. Wir finden es sehr wichtig, dass es in Görlitz neben queerfeministischen Angeboten auch interkulturelle Räume wie das Internationale Frauencafé gibt, in denen sich beispielsweise Mütter gegenseitig unterstützen können oder religiöse Feste gefeiert werden.
Raum wird auch dafür gemacht, um auf Probleme hinzuweisen. Beispielsweise ist es für viele von Rassismus betroffene Frauen in Görlitz schwer, einen Job zu finden. Die Projektarbeit findet zum großen Teil in der Rabrika statt, einem Zentrum für Jugend und Soziokultur. Neben der Arbeit mit Frauen und MigrantInnen bietet die Rabrika Raum für alle Menschen aus und in Görlitz. Es ist ein Spielraum zum Basteln, Austesten und Experimentieren.
Was sich Taber und Jawahar für Görlitz wünschen, erzählen sie euch heute in der Vision.
Was geht? Visionen für eine gerechte und ökologische Care-Wirtschaft.
Wir sind das Projekt Frauenland aus Görlitz. Das Projekt Frauenland wird in Sachsen von insgesamt 3 Projektpartnerinnen durchgeführt. Ein Projekt im Leipziger Umkreis, ein Projekt in Pirna und einmal in Görlitz. Wir öffnen jeden Freitag von 10 bis 15 Uhr das internationale Frauencafé hier in Görlitz, wo sich Frauen und ihre Kinder gemeinsam treffen, sich austauschen können, sich gegenseitig unterstützen und helfen und wo wir auch gemeinsame Veranstaltungen planen. Zum Beispiel veranstalten wir mehrmals im Jahr eine Frauenparty oder gemeinsame Feste, wie zum Beispiel das Zuckerfest. Wir sind in Görlitz bei Stadtfesten dabei oder wir planen gemeinsame Workshops, in denen wir uns gegenseitig stärken können und von und miteinander lernen können. Leider gibt es in Görlitz aber auch viele Probleme und deswegen vielleicht kannst du uns einmal kurz sagen, welche Bedarfe oder welche Probleme gibt es denn in Görlitz?
Eine Arbeit finden ist sehr schwer. Es gibt viele Probleme mit dem Rassismus, zum Beispiel, wenn Frauen Kopftuch tragen. Es gibt viele Papiere in Deutschland und die Bürokratie ist sehr schwer.
Und was wünschst du dir für die Zukunft, für die Welt oder auch für Görlitz?
Dass alle Menschen Frieden zusammenleben wie eine Familie.
Das war schon die 2. Folge der 3. Staffel, in der wir uns bei Danke für nichts mit der feministischen Arbeit vom Feministischen Forum Görlitz beschäftigen. Was ist dir so im Kopf geblieben, Cleo, wenn du an das Gespräch zurückdenkst?
Ja, ich fand es erstmal ein voll spannendes Gespräch mit Dano und vor allem die Perspektiven darauf, wie sich das Feministische Forum über die Jahre entwickelt hat, von einem eher Frauenraum zu einem eher queer-feministisch offenen Angebot, der versucht, verschiedene feministische Ansätze zusammenzudenken. Und auch zusammenführt in der Praxis. Und das finde ich einen total spannenden und innovativen Impuls und auch nochmal voll schön, das so lehrreich aufgezeigt zu bekommen in so einer Entwicklung und nachvollziehen zu können, wie sich auch feministische Bündnisse entwickeln können und trotzdem bei dem bleiben können, was sie machen wollen. Mhm. Und ja, das ist voll bei mir hängen geblieben.
Ich fand es auch krass, dass Dano erzählt hat, dass Queer Area jahrelang stattfinden konnte und auch eher größer wurde. Und aber dann so mit Blick auf dieses Jahr und letztes Jahr irgendwie so sehr klar war, okay, irgendwie die Förderlandschaft, wie sie gerade ist, die politische Lage, die irgendwie feministische Arbeit auch nicht mehr weiter fördert zum Teil, die verhindert einfach, dass es damit so sichtbar und groß und stark weitergehen kann. Und das finde ich schon krass, weil ich immer mich auch selber so daran erinnere, wie schon so große feministische Zusammenkünfte oder so Festivals oder sowas in die Richtung mega prägend für mich waren und wie wichtig diese Orte einfach sind, um Menschen überhaupt erstmal an Themen auch ranzuführen oder so ein Gemeinschaftsgefühl zu haben oder auch sich zu reiben. Also ich habe schon das Gefühl, diese Orte sind so wichtig und es ist dramatisch, wenn es sie nicht mehr gibt. Was mich ja noch voll beeindruckt hat, ist, wie Dano erzählt hat, dass sie schon auch mit dem Feministischen Forum Kontakte zu Queers und Transpersonen auf dem Land haben. Und ich glaube, immer wieder auch in so einer Großstadt lebend, merke ich so, okay, irgendwie im Alltag, der voll trubelig ist, habe ich das Gefühl, genau, ich priorisiere irgendwie zum Teil diese Beziehungen zwischen Stadt und Land oder zwischen Großstadt und ländlichen Raum gar nicht so sehr und kriege das auch in meine Alltagsstrukturen gar nicht so integriert, weil ich gefühlt mit dem beschäftigt bin, was irgendwie eh schon da ist. Und ich finde es aber voll doof oder merke immer wieder so, damn. Und das fand ich irgendwie auch voll schön zu hören, weil ich manchmal auch das Gefühl habe, es gibt so ein Narrativ auch von, ah ja, dann ziehen dann irgendwie alle Queers und Transpersonen nach Leipzig oder in andere große Städte. Und ich mir das Gefühl habe, das macht irgendwie nochmal anders auch so sichtbar, so, hey, nee, Queers und Transpersonen sind auch auf dem Land und es gibt Infrastrukturen und Beziehungen, die irgendwie solidarisch sind und fürsorglich auch versuchen zu sein wahrscheinlich. I don't know, was du dazu denkst.
Queers gibt es überall und es ist voll gut, dass es sichtbar wird, auch durch die Arbeit vom Feministischen Forum und es auch Beziehungsräume gibt, in denen sich auch Personen vom Land mit der Stadt vernetzen können und umgekehrt, also Personen vom Land mit Leuten in der Stadt. Und gleichzeitig ist es natürlich ein binäres Spannungsfeld und so binär ist es oft auch gar nicht. Also auch Queers auf dem Land haben gegebenenfalls mal woanders gewohnt und andersrum. Und ja, an sich ist es ein Thema, was, glaube ich, das Potenzial bietet, viele Leute zu verbinden. Ich glaube, es braucht halt einfach eben aufgrund der ja sehr prekären Förderbedingungen, insbesondere in Landkreisen, die dann nochmal vielleicht weniger so ein Ballungszentrum haben. Also Görlitz ist ja schon Dreh- und Ankerpunkt vom Landkreis Görlitz und bietet immerhin so einen Raum und Anknüpfungspunkt, um Beziehungen herzustellen und zu vertiefen, aber auch um ganz allgemein gesundheitliche Unterstützung zu erfahren. Ja. Und das ist ein ganz zentraler Punkt und auch ein Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass ich da ganz viel Ungerechtigkeit spüre, wenn es darum geht, Dano und das Feministische Forum müssen ganz viel Basisarbeit machen. Und ich habe den Eindruck, dass auch so eine psychosoziale Versorgungsfunktion erfüllt wird durch Arbeit in der Soziokultur. Und das ist eigentlich, wie auch Dano schon meinte, ein Missstand, der darin begründet liegt, dass zuständige Institutionen oder eigentlich zuständige Institutionen ihrem Versorgungsauftrag nicht nachgehen. Und so schön es ist, dass das aufgefangen werden kann durch Leute, die unter herausfordernden Bedingungen feministische Arbeit leisten. Es ist auch nochmal ein Fingerzeig in Richtung queer feministisches Leben sollte priorisiert werden. Warum müssen wir immer dafür einstehen, dass sich Dinge ändern und dass wir Raum erhalten und Gelder bekommen? Und eigentlich sollte das Aufgabe, irgendwie so ein Gedanke da drin, dass ich das Gefühl habe, wir supporten uns alle immer gegenseitig und uns selbst und empowern uns selbst und versuchen uns selbst Kraft und Halt zu geben und durchzuhalten, auch unter schwierigen Bedingungen. Und gleichzeitig bräuchte es eigentlich eine viel stärkere Etablierung davon, dass unsere Leben und die Leben anderer marginalisierter Personen wichtig sind und priorisiert werden.
Mhm. Ach so, we want to live, so ein bisschen.
Ja, we want to live, but we don't want to, like,
survive. Es gab ein Thema, wo ich auch mich erinnert habe an das Interview mit Lips und Bats. Und zwar dieses Thema auch so, oh, der Pool an Leuten, die aktiv sind und bleiben wollen und auch irgendwie weiter vor Ort Sachen machen wollen, ist relativ klein und begrenzt. Und dann hat man immer wieder das Problem von so, oh, irgendwie um die ganzen Sachen eigentlich zu schaffen, die wir machen wollen, fehlt es eigentlich irgendwie doch an mehr Leuten auch. Und ich habe das Gefühl, da auch dieses so sich wundkämpfen, auch so Überlastung, Überarbeitung ist irgendwie so ein ja immer wieder aufkommendes Thema, wenn es auch so geht, Aktivismus in Orten, wo es nicht so mega viele Menschen gibt, die der gleichen Meinung sind und die Werte vertreten, die man selber hat. Und ich habe mir wieder einmal gedacht, so, ah ja, was hilft da eigentlich? Und ich frage mich da irgendwie auch so Organisierung oder anders Menschen so ansprechen, dafür, dass feministische Arbeit was ganz klar mit ihrem Alltag zu tun hat, ob es irgendwie auch nochmal, ja, ob es wie so ein Hebel, eine Strategie sein kann oder ob es eigentlich Leute auch schon machen und die eher sagen so, nee, auch der rechte Mainstream ist zu stark.
Ja, das, aber es bräuchte auch ganz klar Kohle.
Also, ja, ich will das gar nicht. Ich bin so mit Organizing, macht man alles wett, braucht halt keine Kohle, man muss nur die richtigen
Wörter benutzen. Naja, wenn du halt in Görlitz bist und ich kann jetzt nicht für Görlitz sprechen, aber selbst in Leipzig ist ja schon ein Struggle, einen Job zu finden in gewissen Segmenten und das ist in vielen westdeutschen Bundesländern ist das anders.
An dieser Stelle möchten wir euch ganz herzlich auch zu unserem queer-feministischen Bildungswochenende einladen. Wir wollen nämlich konkret auch über diese Themen von, wie können wir in Zeiten von einem Erstarken der Rechten, die organisiert ist, und auch Kürzungspolitiken irgendwie für unsere feministisch sichtbaren Räume einstehen und wie können wir weiterhin dafür kämpfen, dass Sorgearbeit aufgewertet wird und ins Zentrum der Wirtschaft kommt. All das und mehr soll es am queerfeministischen Bildungswochenende in Torgau gehen. Das Wochenende findet vom 7. bis 9. August statt in Nordsachsen-Torgau und es gibt Workshops, Vernetzungsmöglichkeiten, gemeinsame Räume, Kulturveranstaltungen, also ein ganz diverses Programm. Die Infos zu dieser Folge, Begriffserklärungen und Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Ihr findet Danke für nichts auf unserer Homepage konzeptwerk-neue-ökonomie.org und per RSS-Link auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, macht's gut.
Danke für nichts. Der feministische Podcast über Care und Wirtschaft. Vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Unterstützt von Radio Blau. Und gefördert durch die Anstiftung, die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt, die Otto-Brenner-Stiftung